Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Heute, liebes Publikum, besprechen Antje Fleming. Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Und ich, Thomas André, den Frühjahrs- oder Frühsommer- oder Frühlingstitel der Saison, würde ich jetzt mal sagen. Es geht um Karin Thuys, Die Liebeshungrigen. Ein Roman erschienen bei DTV. Übersetzt, sage ich gleich mal, ich es vergesse, Maja Überle-Pfaff und Alexandra Beisch sind die Übersetzerinnen. Ja, was ist das für ein Buch? Das wird, glaube ich, einen riesigen Widerhall finden im Feuilleton. Da kommt keiner dran vorbei. Es ist die Liebeshungrigen ist die Geschichte, ja, über einen, die erzählt von einem Ex-Präsidenten der Französischen Republik namens Dan Lehman.
Dan Lehman. Wir sagen Dan Lehman.
Ja, würde ich sagen.
Okay.
Ist wahrscheinlich der falsch. Der Mann, den wir hier antreffen, Antje, du wirst gleich den Romananfang lesen. Dessen Vorfahren stammen aus Osteuropa. Jüdischgläubige, die nach Frankreich gekommen sind. Also er nicht, er ist schon in Frankreich geboren. Und ja, der Name Lehmann hat dann eben auch einen gewissen deutschen Einschlag, wie auch immer, mit einem N hinten. Fang mal an zu lesen, liebe Antje, bitte.
Ich will erst noch gerne sagen, dass es schon der 11. Roman dieser Autorin ist, Karin Thuy. Ich fand ihn toll. Ich lese jetzt mal von der ersten Seite. Lehmanns erster Blick am Morgen galt der aktuellen Bestsellerliste. Er wollte prüfen, auf welcher Position sein neuestes Buch stand. Erst danach schluckte er einen Angstblocker, in der Regel Xanax, aber auch Lexontantil vertrug er gut. Selbst wenn er nachts von Schlaflosigkeit geplagt aufstand, um etwas zu trinken, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, die Spitzentitel der Woche vor seinen müden Augen vorüberziehen zu lassen. Auf den ersten Rängen stand immer der reinste Schund. Bücher mit schwachsinnigen Titeln wie »Das Glück schließt um 14 Uhr«, »Altern passiert im Kopf«, »Mit 50 fängt dein zweites Leben an«, ausgebrütet von verzweifelten Verlegern als Marketingstrategie. Rekordzahlen hatte »Mein Leben ohne Sex« erreicht, ein von einer hübschen 30-jährigen Journalistin verfasstes Manifest, das ein halbes Jahr lang zwischen dem ersten und dem zweiten Platz pendelte. Im Zeitalter der sexuellen Freizügigkeit war die Enthaltsamkeit in Mode gekommen. Lehmann hatte das Buch angewidert gelesen. Ein Leben ohne Sex erschien ihm unmöglich. Es war nicht nur qualvoll, sondern auch gefährlich. Das gesamte menschliche Leben spannte sich doch zwischen zwei Punkten auf, der Geburt und dem Tod. Dazwischen bot lediglich der Sex eine ernstzunehmende Alternative zum Suizid. Ich höre mal auf, das ist die erste Seite. Das ist irgendwie schon mal ein knaller Einstieg, finde ich. Dieser Typ wurde nicht wiedergewählt. Er ist, wie alt ist er? Ich würde mal sagen Ende 50, oder?
Anfang 60 vielleicht.
Ja, genau. So ein sehr agiler Präsident, der Ex-Präsident, der sein linkes Erbe irgendwie verraten hat. Also er kommt so aus der linken Studentenbewegung auch, würde ich sagen, und hat aber während seiner Regierungszeit alle möglichen nicht linken Dinge getan, weswegen er auch nach einer Amtszeit nicht wiedergewählt wurde. Und er schreibt dieses Buch, um das hier seine Gedanken kreisen, ist eine Romanbiografie von Karl Marx, wo er, was dann auch später passiert, auch eine Sexszene zwischen Karl und Jenny beschrieben hat.
Fellatio, sagen wir.
Über die sich die Welt ziemlich aufgeregt hat. Und das Buch pendelt so zwischen Ironie und Zeitdiagnostik, sag ich mal. So, das ist erstmal mein erster Eindruck von diesem knapp 400 Seiten Roman.
Du hast ja schon erwähnt, die Autorin ist hier keine Unbekannte, in Frankreich erst recht nicht. Das Buch hat dort gewisse Wellen geschlagen, wird auch hier ein Bestseller werden. Ja, was haben wir denn da, einen Präsidenten, der quasi jetzt auf einem Zustand ist, wo er unbedingt gucken muss, wo steht sein Buch bei den Verkaufscharts. Das ist uns beiden, glaube ich, nicht fremd. Wir haben mit Autoren zu tun, das machen Autorinnen und Autoren, das ist wie eine Sucht, wir müssen immer gucken, was tut sich da. Und aber ein Ex-Präsident, der hat eigentlich andere, ein Präsident hat andere Sorgen und Nöte und einen anderen Stand in der Welt eben als ein Ex-Präsident. Und genau darum geht es. Es geht hier um einen Mann, der einen riesigen Machtverlust erlitten hat. Es geht in diesem Roman sehr viel um Macht und dann eben auch Machtverlust. Über die Form, wie das alles hier dargebracht wird, können wir vielleicht später noch reden. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Ex-Präsidenten. Als was für ein Mann erscheint er dir als Leserin, Antje?
Also er hat massive Probleme in seinem privaten Umfeld, mit sich selbst generell. Also diese Bedeutungslosigkeit, in die er hier abgedriftet ist, versucht er mit einem extremen Alkoholkonsum zu kompensieren. Also am Anfang trinkt er nur abends und über den Verlauf des Romans fängt er aber dann schon am Morgen an zu trinken und hat es einfach nicht mehr unter Kontrolle. Er ist verheiratet mit einer noch erfolgreichen Schauspielerin oder wieder erfolgreich werdenden Schauspielerin. Also diese ganze Konstellation kommt einem vielleicht auch aus der jüngeren französischen Geschichte so ein bisschen bekannt vor, wobei man jetzt nicht unbedingt Parallelen ziehen kann.
Ein bisschen Nicolas Sarkozy, ein bisschen François Hollande, beides mit dabei. Also
auf jeden Fall kommt es dann zu einer Verquickung von Privatleben und Kulturleben sozusagen, weil er ist mit einer deutschen Schauspielerin verheiratet. Die heißt
Hilda Müller.
Ich wollte gerade sagen Hertha Müller.
Sie heißt
aber Hilda Müller.
Sie heißt nicht Sandra Hüller, sondern Hilda Müller.
Ja, und die bekommt eine Rolle angeboten in einer Romanverfilmung, die Ex-Frau von unserem Dan Lehmann geschrieben hat. Die heißt Marianne Bassani, ist eine sehr erfolgreiche Romanautorin und hat ein Buch geschrieben, das heißt Mitleidenschaft. Das ist ein Roman, der im Arbeiterinnenmilieu spielt und um eine toxische Beziehung kreist. Und dieses Buch wird verfilmt und wie das Leben so spielt, kriegt, ich will mal Hertha Müller sagen, Hilda Müller kriegt diese Hauptrolle angeboten. So, vielleicht erstmal bis dahin. Und das kann Dan so gar nicht verknusen.
Das ist so eine Zuspitzung. Dieser Roman versteht sich auf Zuspitzung. Es ist ganz viel drin, diese Situation schon. Eben, du hast es gerade beschrieben. Also Ex-Frau und aktuelle Frau, die aber auch schon bald Ex-Frau sein wird. Denn wir erfahren ja, dass es auch in der Beziehung sehr kriselt. Die beiden haben eine Tochter zusammen, die taub zur Welt gekommen ist. Der Ex-Präsident hat eine innige Beziehung zu dieser Tochter. Er ist ja auch relativ viel zu Hause. Da muss man aber auch sagen, er muss nicht so viel machen, denn man hat natürlich ein Kindermädchen oder eine Haushaltshilfe auch, die alles macht.
Er ist aber sehr liebevoll mit dem Kind, das muss liebevoll man sagen. Also das ist eigentlich der schönste Zug, den man an ihm
und er war auch vorher, hey, so an einer späteren Stelle heißt, er war auch seinen drei erwachsenen Kindern, war auch ein sehr liebevoller Vater. Wir haben es also mit einem, würde ich sagen, Psychogramm dieses Ex-Präsidenten auch zu tun. Wir erfahren sehr viel, es ist ungefiltert auch, oder ein bisschen gefiltert, was er denkt. Und da geht es auch ganz viel, gerade im ersten Teil, eben um, was bedeutet das Machtverlust? Er macht sich darüber Gedanken, er merkt das, er umgibt sich noch ein bisschen mit seinen politischen Beratern von früher. Und er hat ja auch einen kleinen, die Justiz am Hacken. Also es geht da ein bisschen um Vorteilsnahme und vielleicht Korruption. Er wird vorgeladen, das spielt da auch eine Rolle. Und er ist aber trotzdem insgesamt ziemlich lost. Also es ist eine klare Studie, auch der politischen Welt allgemein. Es ist eine Studie des Medienbetriebs, also Medien und Politik, wie die zusammenhängen. Und
Kulturbetriebs
auch. Kulturbetrieb auch, genau, selbstverständlich. Das ist ja der große zweite Teil. Da kommen ja auch noch andere Figuren dazu. Zum Beispiel seine Tochter, Leo heißt sie, glaube ich. Und dieser berühmte Regisseur, der sich dann eben dieses Romanstoffs annimmt.
Romain Nizan heißt er.
Auch eine interessante Figur. So, also der Roman ist interessant geplottet, würde ich jetzt mal sagen.
Und und auch von der Sprache und sozusagen von der Vielstimmigkeit sehr interessant. Man denkt halt am Anfang, man bleibt komplett bei bei Dan. Da gibt's auch so verschiedene Ebenen. Also es gibt sozusagen so eine, die, was das ist auch vom Schriftbild abgesetzt, so eine Trunkenheitsebene. Also wenn er anfängt zu saufen, dann kippt die Schrift auch so nach links und ist so ein bisschen durcheinander. Und dann hat er irgendwie, hat er das bei Mitterrand gelernt? Nee, bei Nixon. Nixon hat offenbar so eine Art Audio-Tagebuch geführt und immer Sachen über seinen Zustand sich selbst diktiert. Und das macht er auch. Und das ist dann auch nochmal abgesetzt, wo man also so ganz, in Anführungszeichen, ungefiltert seine Gedanken und Gefühle mitgeteilt bekommt als Leserin.
Er ist eine, er ist eine narzisstische Person.
Das muss absolut, auch immer, muss absolut, ja.
Und er ist irgendwie, passt in diesem Zusammenhang natürlich auch besoffen von sich und er badet in seinem eigenen Unglück. Er versucht übrigens, seine Ex-Frau zurückzugewinnen, hat die Trouble mit seiner aktuellen Frau, ist eine irre Gefühlskälte zwischen den beiden. Und man merkt, du hast eben angesprochen, Nixon und so, es fallen auch andere Realien, Namen von Realpolitikern, auch deutscher.
Angela Merkel spielt auch mal eine Rolle.
Genau, und dann die deutschen Sozialdemokraten, die mal an der Macht waren, Schmidt, Schröder. Also das ist dann teilweise so ein kleiner Exkurs, das kommt oft zum Tragen, wenn diese Gespräche geschildert werden mit seinem Berater, der da immer noch auftaucht und mit ihm säuft.
Das macht es aber auch so interessant, also auf jeder Seite ist das eigentlich spannend und sie weitet dann das Personal eben auch aus auf die anderen Figuren, also Marianne, die Ex-Frau, also die erste Ex-Frau, die Autorin, bekommt halt viele Kapitel in der Ich-Perspektive, wo sie nochmal sich in Beziehung setzt zu Dan und auch eben ihre Arbeit als Autorin reflektiert. Also die ist ungeheuer erfolgreich und er hechelt ihr eigentlich so hinterher. Also er will dann halt auch gerne schreiben. Also diese Marx-Biografie, da hätte ich jetzt keine Lust, dass wir die im Podcast besprechen. Die muss ziemlich schlimm sein.
Der zweite Teil des Romans spielt weitgehend in Cannes. Da ist dann diese Produktion eingeladen.
Beim Filmfestival in Cannes, ne, das ist auch so ein großer Spannungsbogen. Schaffen Sie es? Werden Sie dahin eingeladen? Und
wir erfahren, da spielt dann auch das Body-Double von unserer deutschen Schauspielerin eine Rolle. Die hat nämlich die ganzen schwierigen Parts da zu spielen. Das ist ein Film, der viel, sehr, sehr gewaltvoll, Film, ja, sehr genau. Gewaltvoll ist. Es geht um Gewalt gegen Frauen. Also da gelingt es Karin Thuy, aber ja, eben auch an den Zeitgeist anzudocken. Und das macht sie natürlich sehr bewusst. Und da muss, aber
ich wollte noch sagen zu diesem Body-Double, also die heißt Melanie und die hat wiederum mit diesem Regisseur ein Verhältnis. Also ne, es ist ein sehr beschränktes Personal, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich realistisch. Die sind schon alle sehr verknotet und miteinander in Beziehung, aber das macht's halt auch so interessant und sie kann halt an dieser kleinen Gruppe von Menschen ganz viel zeigen, was sowohl im privaten Bereich, aber auch so politisch, gesellschaftlich abläuft. Und diese Melanie jedenfalls hat den Regisseur, der auch der größte Narzisst von allen ist eigentlich, überhaupt auf diesen Romanstoff aufmerksam gemacht, mit der leichten Hoffnung, dass sie nicht nur mit ihm ins Bett gehen muss, sondern vielleicht auch die Hauptrolle spielen kann. Aber leider ist sie dann nur mit ihrem schönen Körper von hinten auf dem Filmplakat zu sehen und hat muss halt in diesen ganzen schlimmen Szenen
und muss in
unsere Hilda Müller dubeln.
Muss in Cannes darum kämpfen, dass sie überhaupt irgendwo auf irgendwelche Eintrittskarten bekommt. In dieser Stelle, du hast eben vorhin schon gesagt, geht auch um den Kulturbetrieb. Da ist es ein reiner Filmbranchenroman teilweise. Also immer wieder, wenn wir von Melanie halt reden, wo dann auch die Gesetzmäßigkeiten dargestellt werden. Wer wird auf welche Partys eingeladen und so? Wer hat welches kulturelle oder auch körperliche Kapital? Ganz kurz, natürlich, ältere Schauspielerinnen haben es schwer, jüngere haben es leichter, sind dann aber eben auch teilweise nur die Sex-Dolls, wie auch immer. Das ist alles nicht furchtbar überraschend. Man liest es in irgendeiner Form doch gerne, wissen der voyeuristische Blick, wie geht's da in der Filmbranche zu und wie hart ist es da eigentlich? Aber ich möchte es doch an dieser Stelle mal eins grundsätzlich sagen. Ich habe mir dieses Wort mal gemerkt, das Wolfgang Herrndorf, glaube ich, in die Welt gesetzt hat. Oder er sprach immer von der schönen Durchlesbarkeit von Romanen und meinte damit, so habe ich das immer verstanden, dass man die doch auch das so Page-Turner-mäßig gut weglesen kann. Ich mag diese Romane sehr gerne, also Stoffe, die so dargeboten sind, dass da eben nicht super virtuos und mega viel mit Sprache gemacht wird, um es mal so salopp bisschen zu sagen. Ich habe da überhaupt nichts gegen, ich lese wahnsinnig gerne Knausgard zum Beispiel. Das ist so ein Roman, das ist wirklich ein Page-Turner, man liest den wirklich gebannt, es ist ein a good read, würden die Engländer und Amerikaner sagen. Trotzdem ist es ein kleines bisschen so, dass ich ein bisschen verstimmt war, dann doch ein kleines bisschen, wie sie es eben macht. Du hast es eben gesagt, sie macht das nämlich, sie erlaubt sich relativ viel. Du bist in einem Roman, in einer personalen Erzählsituation und plötzlich kommt dann plötzlich die Ich-Perspektive. Aber einfach so, krasser Schnitt, kann man natürlich machen, erlauben sich aber so nicht viele. Sie macht sich da relativ leicht. Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, klar, dieses Plotten, dieses Zuspitzen, dieses, was da alles so passiert, später, das können wir wollen nicht viel verraten, aber später, können wir vielleicht noch sagen, dieser Regisseur, der sich so für die Frauen ins Zeug legt, der überall erzählt, wir wissen, ja, also ein Mann, ich bin Feminist und so weiter und so fort, es wird sich später durchaus die Frage stellen, inwiefern er wirklich, also eigentlich die ganze Zeit, ist er wirklich Feminist, wie auch immer, benimmt er sich Frauen vielleicht auch nicht immer so einwandfrei. Das spielt später alles eine Rolle. Wir sind aber, wie gesagt, da sehr, sehr nah am Zeitgeist. Das ist auch gar nicht schlimm, nur das ist alles so etwas übertrieben, überzeichnet ist vielleicht. Das ist natürlich der Alarm. Ist es hier auch ein bisschen, geht es ein bisschen um Satire? Das ist alles auch ein bisschen eine Tragikomödie. Ja, der Punkt ist nur, jetzt eins, ganz kurz noch, Antje, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn es wirklich so auf Tragikomik ein bisschen angelegt ist, dann hätte ich ein bisschen mehr lachen müssen manchmal. Also ich war viele das.
Ich habe mehr Satire erwartet, auch so wie das Buch halt dargestellt wird. Und auch schon diese erste Seite ist ja so knallerhart. Und auch, ich meine, diese Marx-Biografie, ich muss nochmal, aus Karl Marx statt kommt. Die Liebe und der Kampf, Romanbiografie über Karl Marx, ja. Und dann wird es eigentlich schon auch bitter, ne? Und aber ich finde, sie schaut halt sehr genau hin und das finde ich wirklich interessant. Also man ist sehr nah wieder an diesen Figuren dran. Man kann die sich super gut vorstellen, diese Kinder und vor allem eben die jüngste Tochter mit Marianne, die er hat, die ja dann auch eigentlich eine entscheidende Rolle spielt. Aber ja, also das Lachen bleibt dann manchmal im Halse stecken.
Es gibt lustige Parts, du hast eben nochmal Karl Marx angesprochen, also schon der Titel dieses Buchs und so. Aber sie ist, Karin Thuy ist eben keine Satirikerin und sie ist keineswegs eine auf Komik gebuchte Autorin. Ich sage, dass Komik und Tragik hier vielleicht nicht ganz richtig abgemischt sind. Man weiß nicht ganz genau, was will sie jetzt eigentlich wirklich erzählen. Oder man weiß es doch, aber.
Das finde ich eigentlich nicht. Also ich war eigentlich eher froh, dass sie das nicht so nicht so ins Lächerliche zieht. Also wir haben auch schon andere Bücher besprochen, wo es halt so eine reine Satire ist. Ich persönlich mag das gar nicht so gern. Ich gucke auch nicht so gern solche satirischen Filme und Serien an. Das ist mir immer zu albern. Ich fand das eigentlich dann gut, doch eine Ernsthaftigkeit beinhaltet. Also der Kasper ist halt Dan, aber der ist eine tragikomische Figur. Aber die anderen, also da geht sie schon auch mit sehr viel Empathie ran, eben gerade auch an diese Frauenfiguren, die ja so ganz unterschiedliche Seiten von so einer weiblichen Existenz sozusagen verkörpern, die Melanie und
ich glaube, das
heißt sie jetzt Marianne. Ich habe parallel so ein anderes französisches Buch, ja, sie heißt auch wirklich Marianne, gelesen. Da komme ich ein bisschen durcheinander.
Das liegt im Auge, das liegt jeweils beim Lesenden selbst, wie man das auffasst. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Für mich ist es so, ich hätte das auch nicht jetzt komplett so mehr noch in den Satire-Kakao getunkt haben müssen, definitiv nicht. Aber ich frage mich, ob das literarische Gemachtsein, ob das wirklich so elegant dann letzten Endes ist, ob sie die richtige Form gewählt hat, ob sie vielleicht das Komische ganz hätte weglassen sollen. Irgendwie stimmt mir das mit der Abmischung nicht.
Ich hatte manchmal ein bisschen Probleme mit der Übersetzung, gerade wenn es um diese Sexszenen geht. Also da ist ja schon relativ viel Sex drin. Und das fand ich manchmal so ein bisschen, ich sag mal, altertümlich übersetzt. Aber kann es natürlich nicht jetzt mit dem französischen Original so vergleichen. Aber das hat mich manchmal so ein bisschen rausgeworfen, dass das so ein bisschen für mich war das fast so ein bisschen unbeholfen zum Teil.
Hm, vielleicht unbeholfen, aber sie ist, Karin Trill möchte da auch relativ krass teilweise sein in den Äußerungen, in den Urteilen über Menschen. Gerade ist auch dieses Gnadenlose, also die Gesellschaft ist gnadenlos. Wer oben ist oben, wer unten ist unten. Wer alt ist alt, wer jung ist jung. Und es gibt halt die Siegerseite und die Verliererseite. Es geht in diesem Buch sehr, sehr viel um Sieger und Verlierer. Und da ist es auch relativ gnadenlos in seinen Aussagen. Soll ich mal kurz eine Stelle lesen?
Ja.
Also hier wirklich eine enorme Zuspitzung. Unser Regisseur hat nicht nur eine Romain Nissan, wie spricht man es aus, der hat nicht nur eine Beziehung eben mit dem Body-Double, sondern auch mit am Ende mit der Präsidentengattin, also seiner Hauptdarstellerin. Und der Präsident, der Ex-Präsident, wie das halt so ist, ein bisschen gesellschaftliche Pflichten, Verpflichtungen fühlt man dann doch noch. Und er hat seine Frau und den Regisseur dann einfach mal eingeladen in seine Büroräume. Ein Ex-Präsident hat immer noch Anrecht auf Bedienstete, auf Büros. Und zu diesem Abendessen, seine Frau verzichtet dorthin zu kommen, schützt ein anderes Event vor oder Unwohlsein, ich weiß es gerade gar nicht, dann geht halt der Regisseur alleine hin. Das Erste, was Romain Nissan auffiel, als er den Wartebereich von Lehmanns Bürotrakt betrat, waren die Zeitschriften, auf deren Titelseite der Ex-Präsident allein oder mit Hilda abgebildet war. Darunter eine Ausgabe der Vogue, die landesweit und über alle Parteigrenzen hinaus Anstoß erregt hatte. Auf dem Cover posierte der Präsident auf dem Höhepunkt der Pandemie in den menschenleeren Straßen von Paris. Nissan musste sich eingestehen, dass er diesen ungenierten Narzissmus bewunderte. Er wurde von einem schweigsamen jungen Mann abgeholt, der ihn zu einem großen Raum führte, in dem Lehmann Gäste empfing. Auf den 30 Metern, die er neben ihm herging, sprach der Mann kein einziges Wort. In dem hell erleuchteten Empfangszimmer hingen sorgfältig platzierte Familienbilder, darunter zwei, die Lehmann mit Hilda zeigten. Romain fühlte sich wie ein Eindringling in Feindesland und fragte sich, was er hier sollte. Warum hatte er es nicht gewagt, Nein zu sagen, als ein Mitarbeiter Lehmanns ihn einige Wochen zuvor kontaktiert hatte? Nein, ich kann nicht, nein, ich will nicht. Das war doch nicht so schwer. Welcher gesellschaftliche Imperativ hatte ihn davon abgehalten, eine Einladung abzulehnen, die ihn zu korrumpieren und in den eigenen Augen zu entwerten drohte? Obwohl er politisch links stand, hasste er Lehmann. Er hasste dessen Politik, die ihm nicht sozial genug war. Er hasste den Nimbus, der ihn umgab. Warum also? Lehmann faszinierte ihn. Das war die Erklärung. Nicht durch seine Intelligenz. Da, wo Nissan herkam, war man nicht so leicht zu beeindrucken, sondern durch seine latent aggressive Ausstrahlung, die unmittelbar Wirkung zeigte. Sobald er einen Raum betrat, veränderte sich die Atmosphäre, als sei ein Raubtier in ein von Menschen bewohntes Terrain eingedrungen. Wer wollte das nicht wenigstens einmal aus der Nähe erleben? Und so weiter und so fort. Ich würde jetzt am liebsten einfach nicht nur weiter vorlesen, sondern weiterlesen. Ich habe die Stelle erst, habe das Buch erst am Wochenende fertig gelesen, ist gar nicht so lange her. Aber das kriegt mich ungeheimlich, weil da einfach so viel drin ist, was dieses Buch dann am Ende eben auch ausmacht. Ja. Hier äußert sich nicht der Ex-Präsident selbst, sondern jemand anders blickt auf ihn und hat natürlich ein bisschen einen anderen Blick drauf. Wir wissen schon längst, wie jämmerlich Lehmann ist. Das ist ja klar, der säuft die ganze Zeit, wird immer schlimmer. Aber der, der ihn hier besucht, der hat noch den anderen, eben den Machtmensch im Blick. Und der interessiert ihn einfach. Oder es interessiert ihn, wie ist der jetzt ohne die Macht? Wir können ein bisschen verraten, dass es in diesem Gespräch, in diesem Abendessen natürlich hoch hergeht. Da wird gestritten am Ende. Wer ist Feminist? Da uns,
ja, der wird auch provoziert, also absichtlich.
Ja.
Also die beherrschen schon auch diese Kunst.
Aber sehr gut, genau. Ja. Also es, hier gibt es viele Dialoge in dem Roman und die sind alle rhetorisch geschliffen, die sich dort äußern. Und da ein bisschen mehr. Am interessantesten sind die Äußerungen der Schriftstellerin. Die ist uns, glaube ich, allen am sympathischsten. Die Ex-Frau des Ex-Präsidenten. Mhm. Klar, die Schriftstellerin halt. Und die Männer hier, die können am meisten Töne spucken.
Ja, und meine Frage an dich wäre jetzt nochmal, findest du eigentlich, dass Frauen mit Machtverlust besser umgehen können als Männer?
Ich würde immer davon ausgehen, dass es genauso ist.
Okay, also ich habe hier eine kleine Ministelle, wo Lehmann sozusagen abdankt. Und er übrigens seiner Nachfolgerin auch nicht die Hand reicht.
Mhm, ja.
Das erinnert einen irgendwie an Trump, heißt der. eingezogen ist, wieder ins Weiße Haus. Genau. Naja, egal. So, und dann war da diese kleine zittrige Hand, die er zum Abschied durch das Fenster der Limousine schob. Das war alles, was von ihm bleiben würde. Diese kleine Hand, die internationale Verträge unterzeichnet, Hände von Staatsoberhäuptern gedrückt, den Körper der anspruchsvollsten Frauen gestreichelt hatte und die jetzt ins Leere winkte, wie zum Zeichen der Kapitulation. Selbst seine Wähler würden ihn vergessen. Und jetzt geht's noch weiter. Das kommt jetzt kommt so eine Diktierszene, zwei Sätze. Gibt es etwas Schrecklicheres, als sich tot zu fühlen, während man noch am Leben ist? Also, Lehmann kommentiert seinen eigenen Bedeutungsverlust.
Das passiert permanent. Darum dreht sich dieses Buch ganz stark. Man könnte das manchmal für redundant halten, aber wenn man irgendwie Gefallen daran hat, wie Leute sich zerquälen, weil sie vielleicht einfach, wir haben es mehrere Male gesagt, zu narzisstisch sind. Ich finde durchaus, dass man so sagen kann, einfach auch zu männlich dann. Ich würde irgendwie immer davon, Narzissmus immer natürlich mehr mit Männern als mit Frauen in Verbindung bringen, ist so. Und dann ist es nicht redundant, dann liest man das immer wieder gerne, aber solche Stellen gibt es halt einfach sehr, sehr viel. Es ist auch natürlich ein Jammerlappen irgendwie, ne? Der später auch durch seinen Alkoholsum entgleitet ihm wirklich wahnsinnig viel. Er versagt auch an einer bestimmten Stelle, da sind wir in Cannes, verraten wir jetzt nicht. Und das Buch führt, man weiß nicht genau, wo wird es am Ende hinführen, das macht es auch aus. Also ich konnte mir das Ende jetzt nicht vorher schon vorbeten. Ist nicht verkehrt, ist nicht alles erwartbar. Was nimmst du denn mit von der Lektüre, Antje?
Ich nehme mit, dass man eine Exit-Strategie haben muss, wenn es irgendwann mal nicht mehr auf der Erfolgswelle weitergeht. Ich muss auch sagen, ich denke da auch jetzt, ich bin ja jetzt nicht mehr jung, sondern eher so mittelalt, ich denke da viel drüber nach, wie geht's mal weiter und wie findet man auch so, wenn einem sozusagen die Funktion verloren geht, wie findet man dann trotzdem Sinn im Leben? Und
interessant.
Sowas. Ich denke da sehr viel drüber nach, was ich dann mal mache und habe schon allen meinen Ex-PraktikantInnen und studentischen Hilfskräften gesagt, dass sie mich dann immer anrufen sollen, damit ich, wahrscheinlich tütet man nichts mehr ein, wenn ich in Rente gehe, aber damit ich dann einfache Arbeiten verrichten kann und sie mich und vielleicht Eintrittskarten kontrolliere oder so irgendwo. Und das finde ich wirklich, dass Männer, sage ich mal so, damit sehr schlecht umgehen können.
Würde ich auch fast eher sagen. Ich behaupte mal, lieber Antje, du hast ja deinen Job gerade im Literaturhaus als Leiterin gerade erst angetreten und mittelalt ist ja noch nicht ganz alt. Du wirst da noch lange arbeiten. Ich glaube, ist nur eine Phase jetzt. Ich glaube, du wirst dir die Gedanken nicht permanent jetzt machen. Aber es ist zumindest so, ich bin genauso alt und Abschied ist auch noch vom Berufsleben auch noch sehr, sehr fern. Aber man erlebt um einen rum natürlich Abschiede und kann dann oft beobachten, wie kriegen es die Leute hin oder eben nicht. Viele stehen auch ein bisschen zumindest in der Öffentlichkeit und da kriegt man es eben nicht so oft hin. Vielleicht sollte man sagen, dass sie alle auf Social Media sehr aktiv sein sollen, immer permanent und sich dort ihre Glücksmomente holen.
Follower, Likes. Aber das kann auch ins Gegenteil umschlagen, ehrlich
glaube
gesagt.
Ich auch. Ich nehme ein bisschen mit. Ich glaube, ich habe mich ausgewogen über den Roman jetzt geäußert. Gibt Pros und Cons. Ich würde aber durchaus sagen, ich warte trotzdem noch auf den definitiven Ex-Präsidenten-Roman, obwohl ich den hier jetzt auch nicht ganz schlecht finde. Was würde ich die fragen, die Frau Thuy, wenn ich die Madame, die kommt ja übrigens, wann kommt sie denn in den Schwanenweg, wann kommt sie ins Literaturhaus an?
Ja, also genau, ich warte immer noch auf meinen kleinen Werbeblock. Man kann schon Karten kaufen und sie kommt am 26. Mai.
Da muss man, glaube ich, schnell sein mit dem Karten kaufen, weil ich glaube wirklich, dass dieses Buch, an dem kommt man, wenn man sich für Literatur interessiert, wird man nicht vorbeikommen. Buch erscheint, wir sind hier im Podcast mit der Veröffentlichung ein bisschen früher dran, Buch erscheint auch erst Mitte Mai. Sie können sich also darauf noch eine Weile freuen.
Die Liebeshungrigen,
genau.
Aber es ist ein super Titel.
Würde ich auch sagen. Ich, wenn ich die mal träfe, Frau Thiel, und so hinter den Kulissen würde ich sie fragen, mit wem sie denn gesprochen hat. weil sie hat ja wirklich sehr recherchiert. Sie hat auch, glaube ich, einfach politische Biografien gelesen und so. Aber was es kann zum Beispiel angeht, wie es da so zugeht, wer auf welche Partys und wie hart das da alles ist und mit dem, da muss sie ja auch.
Ich glaub, ist nicht auch einer ihrer Romane verfilmt worden?
Ja.
Hat sie das einfach mal. Sie wird da
Vorkenntnisse
erlebt,
mitgenommen. Ich nehme an, sie hat nicht mit Sandra Hüller gesprochen, aber vielleicht würde sie.
Sandra Hüller.
Genau, sehr schön, ja. Vielleicht würde sie ja preisgeben, was da so, mit dem sie gesprochen hat. Was würdest du sie fragen? Was wirst du sie fragen? Du triffst sie.
Ich möchte gerne wissen, ob sie von Anfang an den Plan hatte, diese Vielstimmigkeit zu erzeugen im Roman oder ob sie von Dan ausgegangen ist und dann vielleicht dachte, ach, das ist doch nicht genug, wir müssen ihn von verschiedenen Seiten beleuchten und wir müssen auch noch andere Protagonistinnen sprechen lassen. Ja, das wäre meine Frage an sie.
Ja, das ist also wirklich, was die Romanproduktion angeht. Also Karin Tuil, wir haben ausführliches darüber gesprochen, das ist ein wirklich sehr unterhaltsames Buch,
ein kluges Buch.
Ein Page-Turner mit vielleicht kleinen handwerklichen Mängeln. Ja, es klingt ja so hart.
Finde ich nicht.
Ich bin trotzdem nur bei 7 Punkten.
Ich hätte auch 7 Punkte gegeben, aber bei mir sind das total positive 7 Punkte. Wir können ja nicht immer 10 Punkte geben.
Ja, wir können. Mehr, könnte,
mehr
könnte
der
man
Roman ist so. Ich habe ihn sehr gerne gelesen und ich habe auch was gelernt und freue mich, wenn die Autorin nach Hamburg kommt.
Ich werde ihn sehr gerne verleihen. Ich glaube, diesen Roman wird jeder gerne lesen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Ausgabe von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, und viel Spaß beim Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.